Moin aus Hamburg und willkommen zu Kikeriki, dem Podcast rund um das Thema Tischfußball. Neben mir, wie so oft, der am Wochenende immer total entspannte Jan Dreiling-Eschweiler.
Vielen Dank, Hannes, dass ich entspannt wirke. Ich habe das Gefühl, in der Winterzeit, da ist so mancher nicht immer so entspannt. Ich kenne das, diese Winterdepris. Aber umso mehr freue ich mich, dass wir euch jetzt wieder mal Kikeriki Folge 14 in die Stuben liefern können.
Genau, was ist das Thema? In der Folge 14 beschäftigen wir uns mit dem Kicker Summit, der hier in Hamburg am letzten Wochenende stattfand.
19. 20. Januar 2019.
Richtig.
Vielleicht für diejenigen, die das dann ein paar Monate später hören, denn vielleicht ist das ein ganz guter Übergang. Die Kritiken, ich habe das Gefühl gehabt, in den Weihnachtsferien, da hatten viele Zeit, Kikeriki zu hören. Zumindest kamen so ein, zwei unbekannte Leute auf mich zu im Kicks und haben gesagt, hey, du machst doch den Kicker-Podcast hier mit Hannes. Ich glaube, ein, zwei waren auch von dem Projekt Fellow Kids und die haben halt gesagt, ja, weiter so. Das war dann sehr rührend und motivierend natürlich. Ein Wunsch war da auch noch dabei, dass wir dann auch mal philosophieren könnten, ja, was macht einen guten Spieler aus, also so diese sportliche Sicht, aber da haben wir ja auch Pläne, oder? Wir wollen ja gute Spielerinnen und Spieler auch interviewen.
Genau, wollen wir, haben wir und haben tatsächlich das erste Mal in unserer Kikeriki-Laufbahn technische Fehler waren es gar nicht, es waren eher humane Fehler gehabt, also bisher haben wir ja jedes Netzbrummen, Filtern, Fiepen irgendwie noch einigermaßen raus bekommen aus unseren Audio-Files und ich habe es aber jetzt geschafft, ein Interview mit Sandra Ranf, was wir vorgestern geführt haben und gerne präsentiert hätten, entweder zu löschen oder in der Bewegung, weil das auch das erste Mal war, dass Jan und ich zusammen ein Interview geführt haben, gegebenenfalls das Aufnahmegerät ausgeschaltet habe. Geil!
Das war zumindest deine Rekonstruktion, ja. Falls die Datei dann noch irgendwie auf dem Speicherträger durch Bit und Bytes, okay, du schüttelst den Kopf. Das war die erste Idee oder die erste Hoffnung, dass es noch irgendwie drauf ist und dann beim Kopiervorgang irgendwas falsch gegangen sei. Da haben wir dann auch schon Backup gestern bekommen beim St. Pauli Kiezkicker-Turnier oder Hilfe angeboten bekommen.
Ich habe nochmal geschaut.
Es ist weg.
Nee, es ist einfach nie aufgenommen worden.
Es ist nie aufgenommen worden.
Also die ersten 4 Minuten haben wir, die können wir zeigen. Aber spannend wurde es ja danach. War auf jeden Fall ein schönes Interview. Wir haben mit Sandra auch schon drüber gesprochen. Wir werden das nochmal wiederholen. Ich habe auch direkt in neue Hardware investiert, dass wir solche Interviews halt
dass der Finger da nicht zu diesem Ausknopf wandert, oder?
Nee, es gibt ja tatsächlich gibt es im Aufnahmegerät ja auch eine Hold-Funktion, die ich natürlich vorher nicht aktiviert habe, weil ich war so ein bisschen tüdelig in dem Moment, weil ich ja ganz viele neue Sachen ausprobieren wollte, die dann auch nicht geklappt haben, dann bin ich wieder zurück wie ich sonst immer Interviews führe, dann zu dritt die Herausforderung, immer das Mikrofon hin und her zu reichen und dann halt vergessen, vorher das Hold anzustellen. Und das führt dann halt mal auch zu Effekten und Verlusten.
Also meine Idee war ja gestern noch, dass wir halt unbedingt so eine Lampe brauchen, eine On-Air, die dann rot leuchtet, sodass für alle Beteiligten klar ist, hier, wir sind im Studio und nehmen auf.
Ja, das war der erste Test, dass wir es erstmal so in der Konstellation haben, also mehr als 2 Leute. Das war gut, das Interview war super tatsächlich. Also ne.
Und wir haben ja das Glück, Sandra kommt aus Hamburg, sie läuft uns nicht davon und ja, das werden wir nachholen.
Auf jeden Fall, war auf jeden Fall ein super Interview, das müsst ihr uns jetzt ja erstmal glauben, weil Aufnahmen und Dokumente darüber gibt es ja leider nicht mehr. Wir wiederholen das und schauen weiter in die Zukunft mit tollen Interviews mit Leuten aus und um Hamburg erstmal und dann, wenn das nächste große ist, wieder mit weiteren.
Ja, dann kommen wir tatsächlich zum Kicker Summit. Kicker Summit, Hannes hat es erwähnt. Es waren im Prinzip 3 Events auf einmal, 3 Tage Tischfußball und ganz, ganz viele Spieler.
Wie viele denn? Erstmal, was ist der Kicker Summit grundsätzlich? Genau, es sind 3 Events. Ich fasse mal zusammen. Also, es war halt am Freitagmorgen, den 19. gab es ein Schülerturnier. Dann ist ab Freitagmittag, Nachmittag, also so, ich glaube, Einlass war ab 13:30 Uhr. Ist dann der Silpion Kicker Cup und an den beiden Wochenendtagen, Samstag und Sonntag, war dann die Deutsche Meisterschaft am gleichen Ort, auf den gleichen Tischen.
Das war die sachliche Beschreibung. Man hätte dazu fügen können noch jedes Mal ein Weltrekordversuch.
Ja, genau, seit 3 Jahren. Also der Seepferd-Kicker-Cup findet jetzt seit 3 Jahren im Terminal Tango in Hamburg statt. Das war ja auch unsere erste Gerüchte, die wir gestreut haben, dass es da nicht mehr stattfände. Und das tut es aber momentan noch. Das Terminal Tango steht noch. Sepion kriegt es immerhin da um die 150 Tische in diesen Laden reinzuschieben und versucht dann in das weltgrößte Kickerturnier zu machen. Dieses Jahr liegt der Rekord oder wurde der Rekord auf die Messlatte von 2250 Turnierteilnehmern gehoben.
Für den Sepion Kicker Cup, also für diesen Betriebssport Cup, wenn man das auf Deutsch oder eindeutschen will.
Genau, eigentlich ist es ein Firmenturnier. Aber es sind halt auch viele, die halt nicht in der Firma drin sind. Eine Sonderregel ist, also den Spielmodus kann man sich auch gerne auf der Website, die wir verlinken, anschauen. Aber eine Sonderregel ist zum Beispiel auch, dass ich dann in dem Profifeld das 16. Finale nur noch als Firma bestreiten darf mit maximal einem Gastspieler. Also wenn dann jemand als komplette Bundesliga-Mannschaft des Tischfußballs aufläuft, dann wird er spätestens da disqualifiziert. Aber bevor wir auf die Details von diesem Sepion Kicker Cup eingehen, kann ich auch nochmal aus meiner Historie erzählen. Ich war da ja schon etwas öfter und das gibt es mindestens seit 2014. Das war nämlich mein erster Sepion Kicker Cup. Da hieß es auch noch Sepion Kicker Meisterschaft. Also der Name hat sich so ein bisschen gewandelt. Er ist jetzt mit diesen 3 letzten Cups im Terminal Tango ist dann auch so groß geworden, hat diese Form angenommen. Die 3 Jahre davor, die ich da war, war das halt ein ganz... nochmal ganz anders. Er hat einfach Sepion ein bis am Ende 3 Etagen in deren Bürogeräumen leergeräumt, da überall Tische reingeworfen und alles war for free. Also wir kamen da 2014 das erste Mal an und waren sehr überrascht, was das Ganze soll. Das frage ich mich manchmal heute immer noch. Also ich finde es natürlich phänomenal, dass man das macht. Offensichtlich ist der Sepion da Kicker verrückt und investiert da ordentlich in diesen schönen Sport. Hat ja auch zum World Cup 2017 als Hauptsponsor dann irgendwie das Erscheinungsbild dann auch von dem World Cup geprägt und ist eigentlich immer eine nette Veranstaltung. Weg ist quasi gewachsen aus so einem Firmen-Event-Meetup und so als Werbeveranstaltung für Sepion.
Und Marketing, also letztendlich war meine Information damals von Sepion beziehungsweise auch von dem Chef, dass das eben die 2 Marketing-Dinger sind, die sie einmal im Jahr durchführen. Eben dieses Kickerturnier und dann dieses Sommerfest, was sich jetzt ja auch irgendwie erweitert hat als IT-Treffpunkt in Hamburg oder drumherum genau. Noch.
Früher das Sommerfest, jetzt heißt es das Solutions.
Solutions Camp, ja.
Das ist quasi die ganze Woche, ist eine IT-Messe und am Wochenende ist dann das Sepion Sommerfest, in der Regel im Kampnagel, wo auch der World Cup war. Auch riesengroß, wer da noch nicht gewesen ist, gerne mal hingehen. Das macht auch mega Spaß. Es wächst
immer weiter.
Ja, das ist gigantisch. Genau, und da hat sich Sepion überlegt, Mensch, wir machen das jetzt schon so viele Jahre und wir wollen immer mehr Weltrekorde. Das kam dann mit dem Terminal Tango. Und dieses Jahr war aber dann noch verrückter als die Jahre davor gefühlt.
Naja, also 3. Mal im Terminal Tango. Ich glaube, das erste Mal war 2017. Dann als Vorturnier PR-mäßig gesehen, auch für die WM, die ja Sepion, wie Hannes gerade meinte, auch eben unterstützt hat und ja, wir können nur von Glück sprechen sozusagen, wie aus Verbandssicht oder auch aus Tischfußballsicht, dass ja da so ein Unternehmen aufgesprungen ist. Das ist zwar jetzt noch nicht vergleichbar mit anderen Sportarten, wo dann irgendwie, was weiß ich, Mercedes oder BMW steht, aber das sind die Anfänge, habe ich im Gefühl.
Ja, wir hoffen es natürlich alle. Ich glaube, Sepion hofft das auch, vermutlich. War auf jeden Fall super. Dieses Jahr gab es noch mehr als sonst zu finden. Also dieses Jahr waren es dann 154 Tische und es gab das erste Mal eine Arcade-Ecke. Fand ich auch super spannend. Also da hat ein Verleiher von Arcade-Automaten hier aus Hamburg da eine Arcade-Ecke aufgebaut.
Was ist Arcade für denjenigen, der es nicht weiß?
Also alles, was irgendwie mit Videospielen oder Kneipenspielen zu tun hat. Also da war dann eine Dartscheibe, eine Elektronik-Dartscheibe. Da waren ganz viele Flipper. Da waren halt diese Beat'em-up-Maschinen. Da war ein Pac-Man. Da war ein Air-Hockey.
Was mich fasziniert hat, da war noch dieses alte Pong-Spiel. Ich habe es leider
nicht
getestet.
Alt. Das war neu.
Also ja, aber das erste Computerspiel,
ja, genau,
glaube ich, was es überhaupt gab, beziehungsweise auf dem Fernsehbildschirm hat man das ja früher noch gespielt mit so einfach so einem Drehknopf.
Richtig.
Super.
Das war auch, also das war mit das Beste neben den Flippertischen. Da kann ich dann auch noch mal kurz drauf eingehen. Genau, es gab diesen Pong-Tisch, wo man erstmal so tief sitzen musste auf so einem kleinen Hocker. Also alle saßen irgendwie so im Schneidersitz davor. Und das Besondere war, dass das halt so eine Mischung aus digital und analogem Spiel war. Also es war halt kein Monitor, auf den man geschaut hatte, sondern da waren Magnete drunter. Also die jeweiligen Pong-Sticks, das waren einfach solche Schaumstoffdinger, die mit einem Magnet drunter war. Und auch der Pong-Ball, sage ich jetzt mal, der war auch so unter so einem Magneten. Deswegen war das halt nicht, das war halt irgendwo das Analoge dann. Und digital war aber, dass die Steuerung durch so ein Drehrad, das hat mich an so ein DJ-Pult-Drehrad irgendwie also wenn man halt so CD-DJs sieht, haben die das manchmal so erinnert. Und die Steuerung war tatsächlich relativ schwierig. Also es war halt gar nicht so einfach und hat mega Laune gemacht.
Hast du es gespielt?
Ewig lange.
Also am Freitag dann, genau, vielleicht um darauf zurückzukommen oder uns kurz einzuordnen. Hannes war am Freitag da. Ich konnte diesmal am Freitag nicht dabei sein. Hab dann erst den Samstag und Sonntag praktisch dann im Terminal Tango erlebt und die deutschen Meisterschaften. Ja, wie war es denn am Freitag? Dann waren die Arcade-Ecke war belagert und diese 2250 Gigaspielerinnen sind da abgehangen, oder?
Es ging, weil die ja alle im Turnier waren. Das Turnier war wie immer straff organisiert, also man hat einfach extrem viel gespielt. Ich war ja auch nur als Ersatzspieler da. Ich habe nur das erste Spiel gemacht und dann war direkt mein Ersatz da. Oder beziehungsweise
man wurde wieder über diese App aufgerufen wahrscheinlich.
Genau, Aufrufe über App, das hat auch gut funktioniert. Wobei es gab zwischenzeitlich dann den Aufruf, dass einige in den Flugmodus bitte gehen sollten, weil da kurzfristig das mobile Netz niedergegangen ist, weil so viele Leute da normalerweise nicht unterwegs sind. Und deswegen waren war der Arcade-Bereich relativ, man kam da ran. So, ne? Und es war auch alles umsonst, also man musste nirgendwo bezahlen. Das war halt auch super spannend und auch für die Flipper-Begeisterten. Also ich kenne halt einen, der genauso verrückt mit Flippern unterwegs ist, wie wir es mit dem Tischfußball sind. Und da war halt auch der legendäre Flipper Matty Evil Madness da. Das war halt auch ein Highlight. Der wird auch so hoch gehandelt. Und das war für mich halt nochmal so ein Erlebnis, dass wir den dann auch spielen zu können. Und hab dann auch mit Rico, dem Besitzer vom Kicks, haben wir immer unsere Flipper-Battles normalerweise hier auf dem Hamburger Berg. Das haben wir da auch nochmal ausgefochten. Das war halt super gut. Und ja, das Turnier war halt offensichtlich gut besucht. 2250 Spieler. Proppe voll, lief einigermaßen sauber. Es gab wie immer mal einige technische Herausforderungen, aber ansonsten waren alle glücklich. Das ging halt sehr, sehr lange. Spannend war aber auch, dass einfach mal eine steile These, aber dass der McDonald's im Flughafen wahrscheinlich den Jahresumsatz gemacht hat oder den höchsten Umsatz im Jahr überhaupt, weil irgendwann war das mit dem Essen ein Problem. Es gab einfach zu wenig Essen.
Ah.
Und dann, oder beziehungsweise dann waren die Wägen, die ersten waren alle schon zu und dann hatte McDonald's irgendwann, die machten aber ich um 10 zu da im Flughafen. Und dann meinten wir auch so, komm, wir gehen zu McDonald's und dann dachten eigentlich, von der ist die Schlange genauso lang. Und das war aber schon 11. Also, weil die McDonald's-Leute meinten, ja, wir arbeiten diese Schlange noch ab und dann machen wir dicht. Und die Schlange ist ja aber nie kürzer geworden, sondern immer, immer, immer länger. Von daher auch spannend, wie sich das entwickelt hat. Ja, man merkt halt, dass da immer mehr Andrang ist, immer mehr Leute hinkommen und das ist halt immer mehr ausgebaut werden muss, die auch alle zu versorgen.
Und dass es durchaus dann lohnenswert wäre, wenn Burger King da auch eine Filiale hat.
Zum Beispiel, oder direkten Stand, weiß man ja nicht. Was dies Jahr nicht war, letztes Jahr gab es ja einmal so einen Moment, wo halt nicht genug Getränke da waren, das gab es dies Jahr nicht. Das war halt viel, viel straffer. Also die Kühlschränke, die sind ja dann for free.
Getränke sind ja, genau.
Genau, ich zahle halt Eintritt. Also man muss, glaube ich, was spenden, aber die Summe ist frei wählbar. Ich kenne die Modalitäten nicht genau, kann man auf der Seite nochmal lesen.
Ich glaube, man kann ja dann so Partner werden, um dann auch sein Logo auf dieser Sponsorenwand zu haben.
Ja, das ist also was anderes. Genau, du kannst Pakete kaufen.
Genau.
Genau. Also einmal kannst du als normale Firma, kannst du sagen, wir möchten mitspielen, dann musst du pro Person. Egal, okay, also man muss was spenden, aber es kann mal 1 Euro sein. Auch pro Team meine ich, die meisten spenden dann mehr. Damit habe ich quasi dann meinen Eintritt bezahlt und habe dann aber auch Bier und nicht alkoholische Getränke frei. Also steht überall Wasser in den Kühlschränken. Das war auch tatsächlich immer schon so, was ich auch immer noch super finde. Wir haben dann auch damals also auch immer schon gespendet. Da waren dann immer irgendwelche Aktionen, wo man für spenden konnte. Jetzt geht es dann an Silpion, die das Ganze ja größer machen.
Letztendlich muss man dazu wahrscheinlich sagen, also ich kenne die Zahlen nicht, aber es sind ja keine. Also es ist eine Refinanzierung, ne? Wir haben ja davon gesprochen, dass Silpion das als Marketinggeld sozusagen rausschmeißt. Aber jetzt, je größer es wird, desto mehr Geld wird es eben. Und dadurch war die Idee, dass andere Firmen sich da eben dann auch präsentieren können.
So, genau, und so die sind auch bereit dazu. Genau, wir waren auch immer bereit dazu. Wir waren ein Jahr da, war Brot für die Welt da. Irgendeine gemeinnützige Organisation haben wir dann auch einfach richtig Kohle reingesteckt, weil wir einfach den ganzen Abend, also über 12 Stunden da waren, getrunken, gegessen und gefeiert haben. Und das ist dann ja auch gut, dass man dann das auch irgendwie entlohnen kann, weil wir wollen ja wegen dem Event da auch hin. Und es gab auch dieses Mal das erste Mal solche Firmenpakete, so größere, wo man dann quasi alles frei hatte und wo man dann auch als Sponsor auftreten konnte. Also es tut sich auf jeden Fall was, dass noch mehr Firmen da hinkommen, aber auch viele Recruiter waren da, beziehungsweise Firmen, die so in einem Recruiting-Auftrag da waren mit einer Popcorn-Maschine oder ähnlichem, war auf jeden Fall ein illustres, gigantisches Event.
Und du hast selber auch gespielt oder wie war es diesmal?
Ja, ich habe nur das erste Spiel mitgemacht, das fängt ja bei einer Gruppenphase an, musst du da ja ersetzen und haben da halt ein bisschen rumgedattelt, das ist halt, ich wollte dann noch ein paar Interviews machen, aber lustigerweise waren gar nicht so viele Leute da, die halt zur deutschen Meisterschaft gegangen sind.
Lustigerweise, warum? Also ich denke, wir kommen gleich zum Sportlichen, aber viele Sportler haben sich dann auch geschont. Also ich, über die PR-Medien haben wir dann gesehen, dass Sandra Ranf und Maura da Pohrmann eben auch schon am Freitagabend rumsprang, aber sich dann auch irgendwann mal verabschiedet haben, denn für die stand ja dann noch am Samstag und Sonntag ein anstrengender Tag an.
Ja, so bin ich dann auch lustigerweise ins Fernsehen gekommen. Weil.
Was willst du im Fernsehen?
Ja, ich war aber im Hintergrund nur, weil ich war halt auch mit meinem ganzen Equipment da und ich habe ja alles nur in günstig. Alles das, was der NDR sich in teuer leisten kann, habe ich in das Billigste, was geht. Das Günstigste, was geht. Und dann waren, ich habe die halt gesehen und da war halt noch nicht so viel los. Und da waren die erst um sich warm gemacht und nur eingespielt und ich war ja auch da und habe viele Leute gesehen, die ich auch vom World Cup noch kenne. Und dann habe ich mir halt angeguckt, was die so alles dabei haben. Und dann war das so der NDR und ich habe mir die ganzen Kameras angeschaut, was für Lichter die dabei haben und wie die mit der Mikrofonangel da rumeiern und war nicht alles. Und also da wurde halt gerade Maurer interviewt und dann kam irgendwann Sandra Ranf dazu. Und dann gucke ich irgendwann, vor, wo die da stehen und dann standen die halt vor einem Kickertisch, wo halt meine ganzen Otto-Kollegen sich eingespielt haben und da bin ich da halt hin und wusste aber, dass ich dann natürlich im Hintergrund bin, hab die alle begrüßt und stand da so ein bisschen und ja, hab dann so den Ruhm im Hamburg-Magazin ernten dürfen.
Also, nächster Schritt, Kamerakind Hannes für ja. NDR. Ja, du suchst da jetzt gerade noch auf einer Seite.
Ja, ich suche gerade einen Namen, weil es waren einige da, da war ich leider nicht dabei, aber es waren auch einige, die das gar nicht so mitbekommen haben. Einen Senior haben wir noch durch Zufall getroffen, dann bin ich gerade mit Jens Uhlemann rumgelaufen, Uhle. Und der war so von wegen, er wusste, also ich wollte mir den Veranstaltungsort erstmal angucken, ich wusste ja, dass hier so ein Turnier ist und war halt völlig überwältigt. Und das ging wohl einigen so. Also ich habe nicht alle getroffen, aber es waren ein Nationalspieler auch und da suche ich gerade den Namen, der ist mir gerade entfallen, der wohl auch da mit offenem Mund durch die Hallen gelaufen ist und meinte, was ist denn hier jetzt auf einmal los? Weil einfach so ein Riesen-Event, das ist ja der Wahnsinn und mein Gefühl war, das war denen gar nicht unbedingt so bewusst, was da passiert. Gut,
ja.
Die müssen also, halt auch alle nächsten Morgen ran, dann um 10 direkt.
Wem ist das schon bewusst? Also ich will da nur auf ein Video-Zitat verweisen. Wir werden das in den Shownotes, denke ich, verlinken. Da spricht der Guinness-Weltrekordnotar oder wie man den korrekterweise schimpft. Und er meint halt einfach nur, Hamburg ist Tischfußball verrückt. Also wir in Hamburg selbst können das nicht fassen, was da passiert. Und wenn dann die Leute, also die Sportler aus, die erfolgreichen Sportler aus den anderen Regionen Deutschlands hier anreißen. Klar, das ist für die Kulturschock hoch 10, würde ich sagen. Also wir sind das ja dieses, das Massenphänomen Tischfußball durch den Kickerkeller, durch das Kicks, durch St. Pauli, sind wir ja schon so ein bisschen gewohnt. Aber was da am Wochenende war, hat halt nochmal, ja, hat nochmal einen draufgesetzt.
Ja, das toppt halt alles. Und das ist ja auch, also, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, warum, aber das Turnier ist ja im Prinzip auch unendlich lang. Also wenn ich das, ich weiß, ich habe die
Uhrzeit. Also diesmal haben sie sich, glaube ich, auf so eine grobe Endzeit geeinigt, ja. Denn die deutsche Meisterschaft muss ja dann auch am nächsten Tag um 10 Uhr starten. Ich habe gehört, das Finale war 6:30 in der Früh, also am Samstagmorgen dann. Und dann ist halt einmal der Putztrupp durch in 2 Stunden und alles geht's. War wieder blitzeblank für die deutsche Meisterschaft.
Ja, aber das ist halt, also kann ja jeder mal ausrechnen, wenn ich da um 13:30 ist der Einlass, 13 Uhr, 13:30 und ich kicke dann bis 6, 7 Uhr morgens, das ist halt wirklich hart.
Ja, das kann nicht jeder. Also letztendlich entscheidet auch die Kondition. Ich weiß gar nicht, wer gewonnen hat, aber es sind, glaube ich, auch ein, zwei bekannte
Ligaspieler. Es sind immer die gleichen beiden Teams, die im Finale gegenüberstehen tatsächlich, also die gleichen Firmenmannschaften. Das sind in der Regel Cormedia und HBT. Also ich, das auch alle 6 Jahre, die ich jetzt da war, waren immer die irgendwo vorne mit dabei. Silpi und 1 manchmal auch noch. Die waren immer ab und zu nochmal mit dabei, aber die beiden auf jeden Fall immer. Und
alle anderen verabschieden sich dann irgendwann mal. Sei es aus konditioneller Schwäche oder
ja, wirklich. Also man ist irgendwann willst du auch nur noch sitzen. Also wir haben auch einmal sind wir in einer Amateurrunde gelandet und haben ewig lange gespielt und waren dann noch, haben danach auch, als wir raus waren, weitergespielt und so haben das Finale so halb noch mitbekommen und sind dann nach Hause und ich war wirklich am Samstag fertig. Also du kannst dich kaum noch bewegen, weil du den ganzen Tag gestanden und in irgendwelchen Kickertischen rumgerödelt hast. Zusätzlich hast du dann noch die ganze Zeit dabei gefeiert, irgendwie 15 Stunden gefühlt zumindest.
Gefeiert, Wahnsinn. Freunde getroffen, Leute angeschnackt. Ich habe gehört auch eine nette Geschichte von einem guten Kicker-Kollegen, dass man irgendwann mal nur durch die Halle ging und sich gar nicht, also dann, wenn man jemanden kannte, einfach abgeschlagen hat. High Five. Im Vorbeigehen, das war dann so das Minimum an Kommunikation und gemeinschaftlicher Freude an diesem Abend. Ja, ist natürlich Wahnsinn. Ja. Die Familie wächst, die Tischfußballfamilie.
Gigantisch auf jeden Fall.
Ja, dann.
Achso, ja, nee, bevor wir weitergehen, Mr. Einfach, ich habe noch einige Interviews aufgenommen, so ein paar Stimmen zum Turnier, aber ich muss gestehen, zu dem Zeitpunkt habe ich auf jeden Fall schon etwas zu viel gefeiert. Vielleicht liefern wir das nochmal nach.
Vielleicht aber auch nicht.
Vielleicht aber auch nicht. Da waren auf jeden Fall auch viele nette Kommentare dabei, von vor allen Dingen Teilnehmern auch der Deutschen Meisterschaft, die ich gerade noch so gefunden habe. Schauen wir mal, das müssen wir
nochmal. Genau, wer es sich halt jetzt immer noch nicht vorstellen kann oder noch keine Bilder gesehen hat, wir werden die Bilder verlinken.
Ja.
Man muss sich das so vorstellen, zwei riesen Terminalhallen, die Tischnummern oben herabhängt von der Decke und dann gib ihm halt 1 bis 150 und los geht's. Dann.
Richtig.
Zweites Thema oder bevor wir zum Sportlichen kommen, der Deutschen Meisterschaft, war dann Freitagmorgen noch dieser zweite Weltrekord versucht. Erstmalig das Schülerturnier. Vielleicht auch zu erwähnen, Hockey Tool, ein sehr erfolgreiches Projekt über die letzten Jahre im norddeutschen Raum und wird jetzt wohl auch weiter exportieren. Da sind wir mit der Deutschen Tischfußballjugend gemeinschaftlich dran und 394 Schülerinnen, also knapp 400 unter 18-Jährige oder unter 19-Jährige haben dann da gespielt. Da gibt's auch ein sehr nettes Video von Noah 4, dem Regionalsender vom Norderstedt, mit unterschiedlichsten Stimmen der Jugend zu diesem Spiel oder zu diesem Sport.
Ja, das war aber auch ein offizieller Schulausflug, glaube ich sogar, ne?
Genau, also viele Klassen haben sich das sozusagen dann als Schulausflug sozusagen auf ihr Programm geschrieben und ich habe auch dann zufällig mit einer Lehrerin gesprochen, die früher übrigens auch bei dir im Ligateam gespielt hat, die hat auch gemeint, sie wird nächstes Jahr wiederkommen und das dann als Schulausflug einfach machen und ich glaube, gute Sache.
Glaube ich auch, ja, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Gine Halabi und Luciano.
Genau, St. Pauli, HSV, die haben da immer in den letzten Jahren
HSV auch
stark unterstützt und das ist eine gute Sache. Also natürlich aus der Jugendsicht dann, wenn dann auch vereinzelte Spielerinnen und Spieler, die Lust auf mehr haben, dann in die Vereine kommen, ist das natürlich ja wunderbar für die Nachwuchsarbeit des Sports.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf diese Tendenzen, dass man das noch weiter ausbaut, das Modell auch gegebenenfalls in andere Bundesländer exportiert. Das wäre auf jeden Fall ein Riesenschritt für Tischfußball, wenn wir da auch schon Leute frühzeitig begeistern, die dann im besten Fall natürlich dann noch irgendwann mal Eingang in den Profisport bekommen, weil das durften wir auch sehen in der DM, jetzt direkt zum Übergang, wie dann auch zum Beispiel die Junioren jetzt schon spielen.
Holla die Waldfee.
Das ist schon stark.
Genau, also kommen wir vom Breitensport sozusagen, wenn man das ganz binär klassifiziert, zum Leistungssport. Ja, Deutsche Meisterschaft, das erste Mal in so einer großen Umgebung, nicht das erste Mal in Hamburg, da wurde nochmal nachrecherchiert, hatte ich irgendwie auf Facebook gelesen, 2006, das ist selbst vor meiner Zeit, gab es anscheinend schon mal die Deutsche Meisterschaft in Hamburg. Das war natürlich alles viel, viel kleiner, war aber in diesem Fußball-WM-Jahr, wo dann auch die Weltmeisterschaft hier in Hamburg stattgefunden hat. Das war so alles bisschen PR-mäßig getragen. Können wir vielleicht nochmal nachrecherchieren? Zumindest habe ich das nochmal.
2004 oder was war das dann?
2006.
2006, Entschuldigung. Genau. Ja.
Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, richtig. Das Sommermärchen. Ich erinnere mich noch an ein Zitat von Franz Beckenbauer. Ja, die Sonne scheint, alle sind happy und so stellt sich doch der liebe Gott die Welt vor. Finde ich ein bisschen, spiegelt seine Weltsicht wieder. Aber auf jeden Fall gab es ja eben auch diese zwei Tischfußballereignisse in Hamburg 2006. Darum nicht erstmalig in Hamburg, aber erstmalig in dieser Größe.
Ja.
wie schon gesagt, einige waren ziemlich beeindruckt, denke ich, von dieser Location und es wirkte dann auch im Vergleich zum Freitag, wenn wir jetzt gerade diesen Übergang haben, relativ leer in diesen großen Hallen, also zumindest am Samstag und Sonntagabend. Aber so ist das halt bei einer deutschen Meisterschaft, wenn dann da im Vergleich dann nur noch 600 Spielerinnen oder 500 Spielerinnen antreten, im Vergleich zu diesen 2200, dann wirkt das eben in dieser großen Hallen etwas leer.
Wobei schon eine Halle abgesperrt war. Das war ja auch, also es wurde nur noch in der Haupthalle gespielt. Also da, wo auch die Arkade und so weiter da waren und die Essstände und weitere Ausstellungsstände und weitere Firmen, die sich da irgendwie engagiert haben. Es war quasi nur eine Halle im Betrieb. Also
am Sonntag dann.
Am Samstag auch schon.
Am oder? Samstagmorgen, glaube ich, waren die noch offen für die ganzen Forenspiele, um die durchzuhauen. Stimmt, dann wurde sie am Samstag gegen späterer, wieder am Nachmittag dann irgendwann abgesperrt, weil eben der Bedarf für die K.O.-Runden nicht mehr so groß war.
Wobei ich weiß nicht, ob am Sonntag fürs Einzel dann auch nochmal die zweite Halle aufgemacht
wurde. Da bin ich nämlich das erste Mal dann rüber in die zweite Halle gelaufen, habe Bilder gemacht, da lief das Einzel dann, ja.
Okay, dann wurden doch beide benutzt. Genau. Aber selbst als es dann nur, also als die zweite Halle schon abgesperrt war und ich dann da war, wirkt das halt auch sehr, sehr leer, weil einfach die Hälfte der Leute da waren.
Oder? Ja, genau. Das Thema Tischfußball und Zuschauer, dann kommen wir vielleicht am Ende nochmal drauf. Also es ist eh eine spezielle Sache, aber trotzdem wurde das ein oder andere Spiel ja gut besucht sozusagen oder war einigermaßen großer Pulk um den Tisch. Die Hamburg-Unterstützung war auch da, es wurde geklatscht nach guten Spielen. Also das ist halt momentan so die Fankultur im Tischfußball. Du hattest, oder wir hatten ja auch schon mal drüber philosophiert, wie wir das vielleicht irgendwie mehr in die Showrichtung bringen können, aber das sind dann so Projekte, die eben noch auf dem Zettel stehen.
Ja, auf vielen Zetteln inzwischen. Aber ja, richtig. Das fand ich zum Beispiel auch ein spannendes Detail. Die Tribüne, die da aufgebaut war, das war ja eine Tribüne auf der einen Seite komplett, die stand auch schon am Freitag zum Süd- und Kicker Cup und da waren aber keine Stühle. Ich habe mich schon gefragt, ob wir auf der Tribüne jemals irgendwie Stühle hinkommen und das waren nur so ganz relativ niedrige Stufen, wo dann quasi alle sich so hinsetzen konnten. Das war auf jeden Fall super, dass man da sich auch mal irgendwie hinsetzen, hinlegen, alle konnten irgendwie zugucken. Dann, was auch wieder super war, ich weiß gar nicht, wie lange das schon so ist, also einmal hat ja im DTFB-Truck ist ja das Trasssystem, also die ganzen Streben, die dann um diese ganzen Final-Area-Tische gebaut sind und dass da oben halt immer ein Fernseher hing. Du konntest quasi immer oben genau sehen, was am Tisch passiert und musstest dich nicht immer direkt da rumstellen. Das war halt auch ein super Effekt, den man damit erzielen konnte. So konnten halt auch viele gleichzeitig direkt immer das Spiel zuschauen. Das war schon gut.
Genau, ich glaube, das ist schon länger so, zumindest für den Finaltisch Nummer 1. Das war an diesem Wochenende irgendwie 85 oder 86, einfach durch diese Nummerierung. Das macht aber nichts. Genau, also die Final Area wird ja dann aber auch gestreamt, traditionell jetzt schon in den letzten Jahren. Und die Bildschirme für die Zuschauer ist natürlich ganz angenehm, auch für die Sportler dann, wenn nicht jeder ja, so einen Meter am Tisch steht und irgendwas reinruft oder mitfiebert. Hat natürlich auch seinen ganz besonderen Reiz, aber so eine prominente Final Area, wir kennen das von der WM, die ist dann schon ein bisschen luftiger.
Ja. Ja.
Imposanter.
Ja, ich habe gerade nach dem Wort gesucht, imposant trifft es. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn ich so ein richtiges Publikum dorthin setzen kann. Aber nichtsdestotrotz war halt trotzdem eine super Veranstaltung, also man konnte gut zugucken. Bevor wir jetzt auf diese ganzen Details von der DM weiterkommen, welche Disziplinen wurden alles gespielt? Kriegst du die alle so aufgezählt?
Also, wir haben natürlich nochmal nachrecherchiert. Es gab 14 deutsche Meistertitel.
Das tippst du gerade live hier nebenbei ein.
Ja, weil das noch fehlt, diese Information.
Okay, schön.
Ich habe aber vorhin die Kästchen abgezählt in der Fast-Software an sich, die wir dann auch nochmal verlinken werden, beziehungsweise die Ergebnisseiten, das steht auf dem DTFB. Der DTFB-Seite, genau, 14 deutsche Meistertitel 2019 wurden vergeben. Kategorien Damen, Herren, Junioren, Senioren und Rollstuhlfahrer. Jeweils Doppel-Einzel. Und dann gab es noch Mixed. Und dann gab es bei den Jugendlichen, bei den Junioren erstmalig weitere Alterskategorien, also U16, U19 jeweils im Einzeldoppel und dann, weil es mehr als 6 Teilnehmerinnen gab, haben wir uns dafür entschieden, am Sonntag ein Juniorinnen-Einzel erstmalig anzubieten, was auch gut ankam. Es gab 11 Teilnehmerinnen und Ja, das werden wir weiter verfolgen aus der Jugendsicht. Sicherlich ist es immer schön, wenn es dann ja mehr Gewinner sozusagen gibt, mehr strahlende Gesichter, und wer es halt aus anderen Sportarten kennt, früher gab es einfach diese Alterskategorien in anderen Sportarten. Also ich sag früher jetzt aus unserer Sicht, natürlich heutzutage auch. Ja, so sollte das sein. Und ich gehe schwer davon aus, dass wir das dann nächstes Mal auf U13 nach unten sozusagen erweitern.
Ja, finde ich richtig gut. Ja, wir haben gestern ja seit langem mal wieder zusammen ein Turnier gespielt, um uns mal auch mal auszutauschen. Hier bei St. Pauli durften wir auch gegen zwei Juniorinnen, also eine Juniorin und einen Junioren aus Hamburg spielen. Und da bin ich auch gespannt, wie lange wir die noch schlagen können. Wir haben gegen die gewonnen, aber ich sehe immer, also ich habe öfter schon gegen die spielen dürfen und man sieht immer den Fortschritt, und ich bin gespannt, wie lange das noch gut geht. Also aus unserer Perspektive, dass man solche Leute noch schlagen kann. Von daher finde ich super, dass man da auch mehr ansetzt, sowas zu fördern.
Genau. Julia Wohlgemuth, gegen die haben wir gestern gespielt, die wurde dann auch Zweite sozusagen im Junioren-Einzel, hat also Silber geholt. Und ja, aus Hamburger Sicht oder aus norddeutscher Sicht muss man ja doch schon fast sagen, denn Hamburg zieht natürlich auch die Schleswig-Holsteiner oder die Bremer Gemeinde oder die Niedersachsen-Gemeinde um Hamburg rum, um Großraum Hamburg an. Also aus norddeutscher Sicht eine durchaus erfolgreiche deutsche Meisterschaft. Also zwei Namen müssen wir nennen. Maura Pohrmann und Cornelius Knieper, die sich dann den deutschen Meistertitel im Mixed ganz am Ende noch erarbeitet haben und davor schon jeweils in den Einzelwettbewerben jeweils Silber geholt haben. Also hat es nicht ganz gereicht, aber dann im Mixed waren sie gemeinsam stärker als alle anderen. Was war da so ein Eindruck? Also viele Augen blickten ja auf Maura Pohrmann, denke ich, an dem Wochenende. Es stand dann schon fest, dass Gabi Giesler ja auch mit zu verantworten hat, dass Maura Pohrmann dann eingeladen wurde für den Sportclub.
Richtig.
Ins NDR, und ja, da all eyes on you. Also da stand sie natürlich schon im Fokus, besonders bei so einer Heimmeisterschaft. Wie war da dein Eindruck, ob sie diesen Druck abkönnen oder?
Ach, spannendes Thema. Das ist ja dieses ganze Thema, ob ich in der Favoritenrolle an den Tisch gehe oder in der Underdog-Rolle. Wir hatten das ja auch in dem Interview mit Thomas Haas angesprochen. Das hat mich da auf jeden Fall auch interessiert, wie wichtig diese Underdog-Rolle für ihn war, für seinen Erfolg bei der WM. Und da hat er auch nochmal gesagt, dass es natürlich auf jeden Fall super einfach ist, mit so da reinzugehen, weil du kannst nur gewinnen. Also wenn du dann gegen Tony Spielerman spielst und sagst du, okay, ich spiele hier gerade gegen einen der weltbesten Spieler auf dem Tornado, und dann sagst du, da ist ja einfach alles egal, und das macht dich halt einfach so gefährlich. Und genau, jetzt, warum fange ich damit an? Weil ich halt irgendwann gerne natürlich auch noch mal mit Maura das Thema in einem Interview irgendwie besprechen möchte.
Die andere Sichtweise, die andere nicht Sicht, der Underdog zu sein,
sondern der Favorit, das Unicorn, wo jeder gegen gewinnen will, wo man irgendwie heraussticht, in welcher Form auch immer. Und ich glaube, das ist halt schon, also dass man sich damit schon auch eine Belastung einfach holt, weil die Erwartung so hoch ist, weil dann eine Kamera immer mit dir mitrennt und weil alle jetzt was sehen wollen und du halt einfach dann gegebenenfalls dir dann so einen Druck aufbaust. Das war zumindest mein Eindruck
beim World Cup. Stimmt, am Sonntag wurde sie praktisch begleitet von einem Kamerateam.
Das war beim Eindruck auch beim World Cup, und das war jetzt auch wieder so, aber ich hatte das Gefühl, dass sie dieses Mal da sehr, sehr gut mit umgegangen ist. Also da macht sich auch so eine gewisse Medienprofessionalität breit, die ich halt begrüße. Also ich finde es natürlich super, wenn jemand unseren geliebten Sport Tischfußball repräsentieren kann und das auch tut. Von daher glaube ich, ist das diesmal besser gelaufen als beim World Cup. So, das ist mein subjektiver Eindruck. Erstmal, wir können das gerne nochmal vertiefen, da hätte ich auf jeden Fall großes Interesse dran, weil es mich auch persönlich interessiert, und ja, fand ich richtig gut.
Ich denke auch, das hat sie gut weggesteckt. Sie war ja am Vortag, am Samstag ist sie dann noch Zweite geworden mit Sandra Ranf. Als Titelverteidigerin gingen sie an den Start, die beiden, als sehr starkes Damendoppel. Am Ende im Finale waren dann so ein bisschen die Kräfte, ja, also Sandra Ranf hat es selber direkt danach gesagt, sie konnte einfach nicht mehr. Es war ein sehr anstrengendes Turnier, sehr intensive Begegnungen auch in allen Disziplinen, aber gerade auch im Damendoppel. Da hat dann Viviane Vidyaya und Nina Schütz gewonnen, also auch super Doppel, also Nationalspielerin, ehemalige beziehungsweise aktuelle.
Ja.
Und Da, ja, das ist eben dann so eng.
Und es war auch sehr knapp. Ich glaube, es verlor sogar auch im fünften Satz. Also im
letzten genau, Satz ging auch im fünften Satz. Ja. Dann haben sie nochmal getauscht, lang 4-1 schon zu hinten, aber es war dann, ging dann für Nina Schütz dann aus. Die hat stark gespielt im Finale. Also das hatte ich gesehen. Ja, anderes spannendes Thema, wo wir schon bei Favoritenrolle sind. Semin Mensah. Herren Einzel gewonnen. Also Respekt, also und beziehungsweise verteidigt den Titel. Zweimal hintereinander deutscher Meister geworden.
Ja, da gab es bei Facebook auch noch einen Post zu. Das haben bisher auch nur, also wenige Leute geschafft. Ich glaube, drei oder vier andere.
Genau, in den 70er, 80er
Jahren. Genau, also ewig her, wo wahrscheinlich, also vermutlich, wobei es gab ja auch in so einen Kicker hoch, auch in Deutschland, aber wo vermutlich die Teilnehmerzahl nicht ganz so hoch war wie bei dieser DM, beziehungsweise der Pool an möglichen Teilnehmern für eine DM. Und dreimal verteidigt hat noch niemand geschafft. Deswegen wird wohl Semin Mensah nächstes Jahr die Favoritenrolle innehaben, denn er könnte quasi Geschichte schreiben.
Sozusagen. Also wir drücken ihm natürlich auch die Daumen, dass er da auf der WM vielleicht ein bisschen was reißen kann. Da kommt dann natürlich die Multitable-Competition nochmal zu tragen. Aber ja, also wirklich Respekt. Genauso wie beim Herren-Doppel. Da hat der amtierende deutsche Meister gewonnen, Weltmeister gewonnen. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, sie waren 2017 nicht deutscher Meister, dafür aber 2016 deutscher Meister, 2017 Weltmeister und jetzt 2019 wieder deutscher Meister. Jörg Harms und Marvin Velasco.
Ja, auch nochmal Glückwunsch von uns an dieser Stelle. Aber jetzt bist du über Semin so schnell hinweg. Also. Du hast mit Semin ja sogar noch ein Spiel kommentiert auf der Leonhard World Series. Richtig. Tatsächlich. Da gab es auch gutes Feedback für das. Ich frage ja auch immer rum, wie so Kommentatoren ankommen, wie man kommentiert. Das ist immer sehr, 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 sehr unterschiedlich tatsächlich. Aber er wird auf jeden Fall von vielen auch geschätzt und ist halt auch einer von diesen Doktoren des Tischfußballs, möchte ich behaupten. Es gibt ja einige, die sich da immer ein bisschen die Tiefe in alle Details und Psychologie einarbeiten und das, wo er auch jemand von hat, da auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Auge für, das ihn wahrscheinlich auch mindestens zum Teil hier zum Sieg geführt hat.
Ja, sicherlich. Genau, also das waren sozusagen die Herrendisziplinen und vielleicht, wenn wir jetzt zu den Ergebnissen noch kommen, für mich das erfrischendste Finale war tatsächlich U16 Einzel. Erik Brustein gegen Özgün, jetzt habe ich den Nachnamen leider gerade nicht auf dem Zettel, aber aus Berlin. Super erfrischend, Fünf-Satz-Match. Die haben sich nichts geschenkt, sie haben jeden Ball abgefeiert. Sehr erfrischend anzuschauen. Also das ist noch ehrlicher Tischfußball, sag ich mal.
Da geht noch was, meinst du? Das musst du
ja, das ist einfach spielerisch, die spielen halt einfach, die ballern halt einfach und das ist sehr erfrischend. Also ich glaube, dieses Tempo, das Tempo könnte kein Erwachsener mitgehen, was die da spielen, weil da wird nicht lang gefackelt, da wird nicht lang Pause gemacht zwischen den Bällen, da wird einfach gespielt.
Also eher so Richtung Classic oder Speedball beziehungsweise Rollerball.
Ja, doch, also während des Spiels haben sie schon Zeit gelassen, also nicht, dass sie jetzt einfach hautruf Tischfußball spielen, aber es ging halt um das Spiel. Es ging um das, dass der Ball rollt und das ist, fand ich sehr erfrischend und schön dann zu sehen, dass wir endlich mal diese U16-Disziplin eingeführt haben und ich bin da gespannt, was die Jugend uns da noch in den nächsten Jahren alles zeigen wird.
Und kannst du das aber noch irgendwie charakterisieren? Also ist das, kann man das irgendwie zusammenfassen, als das Spiel ist irgendwie beispielsweise reaktiver und nicht ganz so taktisch? Oder ist es einfach nur...
Naja, ich weiß nicht. Also taktisch, strategisch finde ich immer sehr schwierig, wenn vor allem jetzt jüngere Leute das Spiel irgendwie intuitiv lernen. Ne?
Ja.
Sie wenden das dann halt intuitiv schon richtig an, bestimmte Taktiken oder Strategien in bestimmten Spielphasen. Das ist mein Eindruck. Ich wollte eigentlich nur darauf hinspielen, dass im Erwachsenenbereich dann doch oft mal diese Psychokomponente reinkommt in diesen Topspielen, um dann den Gegner vielleicht irgendwie rauszubekommen. Sowas gibt's da halt einfach gar nicht. Das ist halt ehrlicher Tischfußball.
Spannend. Werde ich auf jeden Fall auch nochmal mich mehr drauf konzentrieren.
Ich glaube, ich hoffe, das Video wurde auch dann von Table Soccer TV gestreamt. Es war zumindest auf einem Streaming-Tisch da in der Final Area. Einer von den fünften oder sechsten. Und kann man sich dann hoffentlich oder sicherlich im Archiv von Kusum nochmal reinziehen.
Juti, was haben wir noch was hast du noch an Disziplinsergebnissen im Hinterkopf? Haben wir da im Einzel schon?
Da im Einzel hatten wir noch nicht.
Da war auf jeden Fall ja Maurer im Finale.
Und stimmt, das war dramatisch, beziehungsweise auch überraschend aus meiner Sicht.
Ja, richtig. Ich kannte die Dame auch nicht, die andere Dame im Finale. Das war nichts heißes.
Ich schaue noch mal schnell den Namen nach. Also ich weiß noch, Sarah Rebschläger aus Berlin war Maurers Halbfinalgegnerin. Okay, ich mache es.
Ich weiß nicht, wo ich auf diese Fast-Instanz komme.
Sarah Rebschläger war ihre Halbfinalgegnerin und das war dann schon ein sehr intensives Match. Also Sarah Rebschläger ist inzwischen auch da oben angekommen. Ist mir persönlich auf der Bundesliga schon aufgefallen, wo sie gute Ergebnisse mit ihrem Berliner Team erzielt hat und auch auf diversen Challengern. Und das hat dann Maura Pormann noch für sich entscheiden können. Und dann auf der anderen Seite war eine andere Berlinerin, die ich bis dato noch gar nicht gehört hatte, Florencia Garcia, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, wahrscheinlich. Oder kannst du Spanisch?
Natürlich nicht.
Florencia Garcia.
Ich könnte jetzt, nein.
Die in Berlin anscheinend lebt und spielt und auch am Tisch, ich habe es jetzt nicht intensiv genau angeschaut, aber einen sehr entspannten Eindruck gemacht hat. Mittelchat-Auflage und hat das Ding dann geholt gegen Maura Pormann. Also sicherlich eine Überraschung und sicherlich schön für die Berliner Gemeinde und den Berliner Verband. Herzlichen Glückwunsch dazu auch. Ich denke, wir brauchen dann auch mal bald so einen kleinen Medaillenspiegel bei so einer DM. Also das nimmt ja schon Maßstäbe an sich. Bei der WM hatten wir, glaube ich, 27 Disziplinen oder 23 Disziplinen. Jetzt hier bei der Deutschen Meisterschaft haben wir 14. Und ja.
Auf jeden Fall. Ich habe gerade noch mal bei Florencia geschaut, seit wann sie dabei ist. Sie spielt auch schon seit 2014 zumindest in DFB-Turnieren. Das kann man auf ihrer Profilseite auf jeden Fall sehen. Also ist auch schon länger dabei. Aber ich hatte sie tatsächlich auch nicht so auf den Schirm. Spannend. Ich finde es gut, dass immer noch solche Überraschungen möglich sind. Sonst kannte man sehr, sehr viele, die sich da oben in den letzten K.O.-Runden und Finals dann getummelt haben. Sehr schön. Möchtest du noch irgendwelche Disziplinen hervorheben?
Mir fällt jetzt momentan nichts ein.
Mir schon.
Mit R? Dann fällt mir auch noch einer ein.
Nee, mit S, Senioren.
Okay, dann kommst du erst zu den Senioren.
war auch überraschend, sowie für den Sieger, wie als auch für uns. Beziehungsweise Thorsten Petersen und Kai Eggerstedt aus Hamburg konnten das Seniorendoppel für sich gewinnen. Und ich hatte Thorsten danach gefragt, ob er noch auf Zeit für ein Interview hatte, aber da hatte er schon, da kam er gerade mit so einer riesen Fuhre Bier für sich und seine Fans, sage ich mal, an und sagte, das machen wir mal anders. Und er sagte, er hätte es selber nicht erwartet. Das fand ich ganz spannend, weil ich hatte auch die Mittwochsdoppels davor hier in Hamburg mit ihm drüber gesprochen und er war halt krank, also angeschlagen, sagte er, hat bei den Mittwochsdoppel jeweils nicht so gut gespielt, also unterirdisch hat er das, glaube ich, betitelt. Und ist dann wahrscheinlich für sich auch mit einer geringen Erwartungshaltung in das Turnier gegangen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Underdog oder Favoriten. Ja, genau. Favoritenrolle, tief stapeln und hoch liefern. Das hat offensichtlich hier funktioniert und hat dann auch im Finale gegen Dirk Dröse und Stefan Strauch gereicht, um den Titel für sich zu beanspruchen.
Ja, sehr stark und sozusagen auch Titelverteidiger, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Zumindest sind sie als deutscher Meister bei der WM angereist. Das war 2017, also müssten sie amtierender Titelverteidiger sein, weil 2018 gab es ja sozusagen keine deutsche Meisterschaft. Dadurch, dass die deutsche Meisterschaft jetzt in den Januar gefallen ist. Davor war sie immer traditionsgemäß im November in Medebach. Jetzt praktisch 3 Monate später. Also müssten sie Titelverteidiger sein. Wir werden das nochmal nachschauen.
Beziehungsweise in den Shownotes nachliefern. Spannend auch, wenn wir schon bei Senioren-Doppel sind, Senioren-Einzel. Richard Kruse hat da gewonnen. Und das für mich Spannendste daran ist, dass der Facebook-Kommentar zu seinem Titel. Und zwar hat da jemand geschrieben, dass Richard Kruse nicht nur dieses Jahr 2019 den Titel im Senioren-Einzel geholt hat, sondern schon mal im Jahr 1985, in dem ich lustigerweise geboren bin, den Titel Deutscher Meister im Doppel geholt hat. Also da spielt jemand mindestens so lange Tischfußball, wie ich auf der Welt bin. Finde ich auch gut, dass das genauso wie die Junioren auch integriert in diesen Sport ist und dass solche Leute auch immer noch dann in der Lage sind, solche Titel zu holen.
Ja, das wäre sicherlich auch nochmal spannend nachzurecherchieren oder vielleicht gibt es da den einen oder anderen Hörer, der mehr davon weiß. Also Richard Kruse sagt mir persönlich auch noch nichts. Also der muss eine Kickerpause gemacht haben, denn er war ja da in den letzten Jahren im Seniorenfeld zumindest nicht oben und kommt dann da jetzt mal, ist eine Vermutung, kommt zurück und gewinnt das Ding. Das ist natürlich eine super Story.
Auf jeden Fall. Ja, sind wir gespannt, ob er auch zum World Cup kommt. Qualifiziert ist er mit dem Titel natürlich. Die Frage ist halt, ob alle, die eine Qualifikation haben, dann auch wirklich anreisen.
Genau, bevor wir dann vielleicht zu ja auch einer tollen Disziplin kommen, noch einmal kurz was zu den Junioren. Die müssen wir nicht so breit reden, darüber werden wir noch genug reden, aber wir werden eine Übersicht von der DTFJ verlinken. Da heißt es Brustein und Brun jeweils mit dem Double. Also Erik Brustein hat beide U16-Disziplinen gewonnen und der bekannte David Brun, der Name ist bei uns auch schon gefallen, beide U19-Disziplinen. Also da ist ein ja sehr erfolgreicher junger Sportler unterwegs und dem drücken wir natürlich dann auch die Daumen für die WM. Da wird es hoffentlich und ich denke sicherlich auch die ein oder andere Erfolgsstory von der WM aus deutscher Sicht geben. Ja, dann die letzte Disziplin aus meiner Sicht, die wir auf jeden Fall noch erwähnen müssen, sind unsere lieben Rollstuhlfahrer.
Ja, die hatten sehr viel Spaß, konnte ich den Gesichtern zumindest entnehmen.
Und Steigerung 100% habe ich gehört. Also ich hatte fast von gar nicht mehr, von wem ich das gehört habe, aber es waren ja zum ersten Mal neben den üblichen verdächtigen Nationalspielern gab es eben auch drei Spieler von der Tischfußballabteilung St. Pauli, die eben diesen Rollstuhlsport auch fördern die letzten Jahre. Und die haben sich tierisch gefreut, dass da mal neue Gesichter waren, dass die da zusammen gespielt haben. Und ich habe auch gehört, das ist ja immer so herzlich und nett, wenn die zusammen spielen. Da geht es halt überhaupt nicht irgendwie um die Competition, den Wettbewerb, den wir so kennen, sondern da gönnt man sich gegenseitig, wenn der andere eine tolle Aktion gemacht hat und das wird dann auch während des Spiels kommentiert. Das ist einfach schön zu hören, dass es sowas gibt.
Ja, gefühlt war das auch tatsächlich die lustigste Siegerehrung und zwar vom Rollstuhl Einzel. Ich habe mir mal versucht, alle Siegerehrungen anzugucken, wenn es irgendwie ging, wenn ich es gerade gehört habe. Und da stand ich dann auch und dann wurde halt der Erstplatzierte im Rollstuhl-Einzel Michael Brandt aufgerufen. Und der fuhr so nach vorne und dann bölkte man vom Publikum so an der Seite schon rein. Ach, was für eine Überraschung! Also offensichtlich gewinnt Michael Brandt relativ viel bei den Rollis. Und alle waren aber herzlich am Lachen, haben sich gefreut und umarmt. Das war sehr, sehr schön anzusehen.
Stimmt, Michael Brandt hat dann auch das Double geholt.
Ja.
Hat dann auch die Doppel Disziplin mit Vicente Luis San Martin gewonnen, der hier aus dem hohen Norden kommt. Ja, alles in allem, schöne DM. Sicherlich, also aus meiner Sicht, kann man darauf aufbauen, sollte man darauf aufbauen, aus Verbandssicht, da kann sich was entwickeln mit dem starken Partner Silpion für den DTFB. Und ja, der Sport wächst weiter, die Zahlen werden immer größer, werden immer mehr die Teilnehmerzahlen. Was passiert da nächstes Jahr?
Ja, ich hoffe, also ich hätte einen Wunsch. Also spielerisch war das natürlich alles schon, war super, keine Frage. Ich hätte auch gerne noch Interviews und sowas geführt, das hatte ich mir auch vorgenommen, habe aber selber unterschätzt, was da noch alles so unterwegs ist. Ich bin ja inzwischen ja auch Funktionär, wie es so schön heißt, beim DTFB. Und da habe ich einfach viele Gespräche mit vielen verschiedenen Leuten geführt. Das war auch hochinteressant. Aus verschiedensten Bereichen, Gebieten zu verschiedensten Themen. Wir haben auch lange noch geredet und das war für uns halt dann eher so aus Organisatorensicht oder Funktionärssicht auch so ein Treffen, um sich auszutauschen. Das hatte ich tatsächlich unterschätzt, wie viel das denn wird und ist. Und irgendwann will man auch nochmal selber feiern. Und das war für mich jetzt persönlich schwer in so in den Zeitplan reinzubringen. Was ich sehr, sehr schade fand, war die Players Party. Traditionell gibt es ja eine Players Party zwischen den beiden Turniertagen und mich hatte auch eine Spielerin aus Berlin angesprochen, wo denn diese Players Party sei. Und ich sagte, ja, die ist halt hier auch. Und da war aber kaum noch jemand da. Und Ursache, die hat zu spät angefangen. Ne? Natürlich, wenn ich jetzt eine Players Party mache und am Sonntag, also die war am Samstagabend und am Sonntag sind halt noch Einzel und viele nehmen dann noch teil, dann werden die da jetzt nicht die Hütte abreißen. Ist ja okay, aber trotzdem ist ja sowas immer noch nett.
Es ist ja immer noch eine Sportveranstaltung. Es geht um deutschen Meistertitel und Weltmeistertitel. Also als Sportler, wenn ich die Chance habe, mich am nächsten Tag zu qualifizieren, würde ich da auch nicht bis in die Puppen fallen.
Nee, aber überhaupt mal. Also es gab halt nie diesen, oder sehr, sehr spät diesen Endeschuss, ne? Das war dann quasi mit dem, lass mich lügen, dem Herren-Doppelfinale, war die Veranstaltung, glaube ich, oder was, Damen-Doppel? Mhm. Eins von beiden hat quasi den Samstag beendet und das war sehr, sehr spät. Das war, glaube ich, 22:30, 23 Uhr. Und dann war es wirklich so, dass alle Spieler waren dann, die auch noch zugeschaut haben, sind dann auch gefahren und gefühlt waren auf der Players-Party dann noch 20 Leute. Das war halt auch sehr lustig, keine Frage. Aber ich hätte mir halt auch noch mehr Austausch mit anderen Spielern gewünscht, die dann nicht irgendwie immer noch mal zugucken wollen oder zugucken müssen, weil auch noch was läuft. Also das Turnier ist etwas sehr lange gelaufen. Haben wir auch lang und breit schon darüber diskutiert. Ja, auch vor Ort dann direkt, als das passiert ist. Und das war halt hauptsächlich, weil einige wenige zu gut gespielt haben und dann im Mixed und ihre jeweiligen Disziplinen halt sehr, sehr hoch drinnen waren. Das waren tatsächlich, glaube ich, Maurer und Cornelius, die überall oben mit dabei waren und deswegen ganze Turnierbäume blockiert haben.
Cornelius wurde auch Dritter im Doppel mit Thomas Haas.
Richtig, Dritter im Doppel,
also Zweiter im Einzel. Alle Spiele gespielt, wenn man zeitlich das betrachtet.
Genau.
Also, ob das Spiel Platz 3 oder Finale ist, ist halt dahingestellt. Ja.
Das ist halt sehr schade, dass man so spät, also natürlich kein Vorwurf an die, ne? Also ich freue mich ja, dass jemand so gut spielen kann, dass er in so vielen Disziplinen dabei ist. Aber es ist halt für mich als Zuschauer ist dann schade. Also ich will ja auch in Kontakt kommen mit Leuten und wenn man dann sagt, pass auf, wir setzen die Finals alle irgendwie versetzt ab 19 Uhr an oder ab 20 Uhr, dass ich weiß, ich bin um 21 Uhr durch und das dann einfach, und darauf muss das Turnier mal ausgelegt sein. Das hätte ich mir halt gewünscht und das wünsche ich mir fürs nächste Jahr. Das hat halt natürlich immer irgendwas zur Folge, irgendwelche Einschnitte, und das ist ja immer das Thema, was man eingeht und die große Debatte, die dann kommt.
Ja, genau, wir haben es ja vor diesem Podcast jetzt auch schon mal besprochen. Also eine Möglichkeit wäre es halt exklusiver zu machen, das heißt das Teilnehmerfeld zu beschränken beziehungsweise die K.O.-Runden kleiner zu machen, irgendwas in die Richtung. Klar, wenn es dann Spieler gibt, die halt in allen Disziplinen vertreten sind und gerade das Mixed ist dann halt so eine gemeine Schnittstelle aus Richtersicht, weil dann da Damen und Herren gleichzeitig blockiert werden.
Trotzdem eine schöne Disziplin. Also ich
finde, ja, super Disziplin. Also die wollen wir dann auch nicht missen, genau. Das ist nicht einfach.
Herausfordernd.
Aber wie schon gesagt, also ich meine, die deutsche Meisterschaft hat jetzt schon fast so Weltmeisterschaftsausmaße. Es ist halt einfach
von der Teilnehmerzahl.
Ja, also ein Turnier in diese Größenrichtung. Und bei der Weltmeisterschaft haben wir jetzt 5 Tage Zeit gehabt. Oder in Murcia sind es, glaube ich, sogar dann 7 Tage.
Aber auch mehr Disziplin.
Natürlich, auch mehr Disziplin. Aber ich würde, also nicht doppelt so viele Disziplinen.
Nee. Und das stimmt.
Mehr Zeit, das ist natürlich schwierig in dem Hobby-Tischfußball oder Amateursport, der es ja immer noch ist, da mehr als ein Wochenende dann rauszuschlagen für so eine Meisterschaft.
Ja, genau. Eine Lösung wäre das halt exklusiver zu machen, aber das würde ja bedeuten, dass ich das irgendwie beschneiden muss. Das ist auch, ich kenne inzwischen teilweise die Diskussionen, die da laufen. Das ist halt schwierig. Ich bin da gespannt. Wir haben ja bei dem Präsidententreffen auch neue Funktionäre bekommen, beziehungsweise Leute besetzen neue Rollen. Da gibt es ja ganz viele Ideen und viele Impulse, die da gerade kommen. Dürfen wir gespannt sein, aber wie gesagt, ich bleib dabei, wenn ich einen Wunsch hätte, dann wäre das ein terminiertes Finale, wo ich sagen kann, okay, ich muss auf jeden Fall um 8 Uhr da sein und dann ist da Herren-Damen-Doppel nacheinander parallel und
und du drückst dann den Knopf zur Einlaufmusik.
Das wäre natürlich super. Genau, das war so ein bisschen, was war tatsächlich etwas.
Ja, also ich denke, ja, das wissen die alle Verantwortlichen oder denke auch alle Beteiligten, dass wir da noch viel verbessern können. Aber das ist ja auch das Schöne bei unserem Spiel, unserem Sport. Darum stehen wir zwar ja hier auch zum Beispiel. Ach, wir stehen ja übrigens heute das erste Mal, um vielleicht dem einen oder anderen noch einen Eindruck zu bekommen. Ich finde es eigentlich ganz angenehm.
Ja. Jan, jetzt wir verlassen die DM. Bevor wir das tun und wir auf Jans Kommentar eingehen, würde ich aber trotzdem mal ganz herzlich der Firma Sepion danken und natürlich dann auch allen DTFB-Organisatoren, die das alles möglich machen und natürlich auch den ganzen Spielern, die dann dafür anreisen und das Ganze möglich machen, irgendwie zusammen da so ein Event zu erleben. Und damit zum Abschluss. Und wir stehen das erste Mal. Ich habe ja einen Stehschreibtisch, den nutze ich eigentlich nie. Und das haben wir das erste Mal gemacht. Geil.
Ja.
Mach ich auf der Arbeit tatsächlich immer, ich stehe nur noch.
Nur noch?
Ja.
Okay.
Ist gut. Ist gut.
Gut für den Rücken.
Sitzen ist das neue Rauchen, hat auch immer jemand gesagt. Aber das finde ich schon wieder sehr, sehr, also ich würde sagen, übertrieben. Ja. Aber es fühlt sich besser an.
Ja, wir werden auf jeden Fall noch den ein oder anderen Presselink hinzufügen zur DM, dass da auch nochmal nach gelesen kann oder nachgeschaut werden kann, die ein oder anderen Videos. Und das vielleicht nochmal abzuschließen, Maurer Pormann hatte dann wirklich einen harten Tag, wenn wir das nochmal so irgendwie passieren lassen. Die hatte dann zwischen Sportclub und Finale nur eine Stunde Zeit. Und dann hat sie dann diesen Auftritt da hingelegt im Sportclub, den man auch nochmal anschauen kann. Also sicherlich durchaus positiv. Und dann Bild-Zeitung, zumindest Bild.de gab es auch ein Presseecho. Also es war dann doch wieder... Hamburger Abendblatt waren die Ergebnisse.
Also er war zwar noch also sehr, sehr klein, aber wir waren das erste Mal präsent. Also
auch noch mit Schreibfehler, glaube ich.
Richtig. Ich glaube, Kniepert ist immer so ein Thema.
Das aber was soll's. Also,
Hauptsache der Tischfußball wird da präsent. Nee, finde ich auch richtig gut. Nee, muss ich auch sagen, dass Mauro das noch gemacht hat, weil so ein Turniertag ist halt auch anstrengend. Respekt davor. Ja. Das war ja wirklich Finale spielen und ab ins Auto und los geht es. Nee, das war schon richtig, richtig gut. Ja, Ausblick. Andernach kommt.
Andernach, nächstes Wochenende noch, da gibt es nochmal die letzten WM-Plätze zu ergattern.
Road to Murcia, genau. Okay.
Road to Murcia, die ist ja schon, hat ja schon längst begonnen und wir, ja, im Juli ist es dann soweit, Anfang Juli. Jetzt die letzten WM-Plätze noch exklusiv. Offizielles Meldeschluss für die Verbände 31. Januar, aber da gibt es eine kleine Ausnahme für dieses Turnier. Also dann, sagen wir, in der ersten Februarwochenende stehen dann alle Teilnehmer auch fest für das WM-Turnier und dann beginnt die Finale.
Sind das die Teilnehmer schon oder erstmal nur die Qualifikation?
Die Teilnehmer der WM.
Also das heißt, jeder wird auch gefragt, dann, ob er teilnehmen will und da könnten gibt's auch
eigentlich muss das dann ja okay, schon krass. Passiert sein und ja. Genau, da wird jetzt gerade viel abgefragt. Natürlich ist es nicht für jeden möglich, dann ist vielleicht Ferienzeit. Gerade bei den Jugendlichen haben wir schon rausgefunden, es ist dann doch ein weiterer Weg als nach Hamburg, nach Murcia darunter. Und der ein oder andere, haben wir auch schon gehört, der verbindet es mit dem Urlaub. Also ja. Es wird sicherlich
wie auch wir, ja.
Eine Delegation da unten sein und wir werden da sicherlich von berichten. Also so langsam steigt jetzt auch die Vorfreude bei mir, denn da soll es ja dann auch warm werden und so.
Ich bin eh gespannt. Also wir als Zuschauer und quasi Mitfahrer oder Beifahrer des ganzen Events kam ja jederzeit die Möglichkeit, aus diesen Hallen rauszugehen. Ich habe auch lustigerweise mit Tosch darüber gewitzelt. Meinte ich auch so, hier Tosch, wie ist es? Fährst du zum World Cup schön bei 40 Grad in der Sonne in der Turnhalle kickern? Und da war ja auch schon so, ja, muss ja auch erstmal nochmal drüber überlegen. Bin ich auch gespannt, wie die das lösen.
Ja, eventuell spiele ich ja sogar. Es gibt ja noch diese Side-Story. Rico hat mich gefragt, ob ich mit ihm ein Spiel beim Speedball antreten will. Speedball und Classic sind ja dann...
Wieso hat Rico denn einen Speedball-Platz bekommen?
Er hat sich bei der Rangliste irgendwie umqualifiziert. Ja, also bei der sehr aussagekräftigen deutschen Speedball- oder Rollerball-Rangliste, die halt nicht so aussagekräftig ist, weil es einfach nicht so viele Turniere gibt hier. Und ja, anscheinend. Aber das wäre ja, also realistisch gesehen, ist das dann halt...
Wenn du nicht mitspielst, spiele ich mit.
Ja, ich würde schon gern spielen, ja. Aber ich habe gehört, das können wir dann auch nochmal nachrecherchieren für die nächste Folge,
ja.
Die genauen Rollerball-Regeln. Man darf anscheinend nicht mehr 5 Sekunden den Ball haben, sondern nur noch 2 oder 3 Ballberührungen. Also es wird noch schneller.
Auf Berührungen.
Also müssen wir nochmal gucken. Ich habe mich da selber auch noch nicht informiert. Ja, also gucken wir mal, wie wir die Woche dann da überlegen.
Ich kann das nicht. Also ich würde auch nur, da würde ich einfach in meine Historie aufnehmen, am liebsten World Cup Teilnehmer und nicht nur Zuschauer. Aber ich weiß halt auch noch, dass beim World Cup 2017 haben doch was Klassik oder war das Speedball? Ich glaube, es war sogar Speedball. Hat doch auch unser Schiedsrichter Obmann Olli Schlanke sich qualifiziert.
Einige, auch Finn hat sich qualifiziert.
Und der hatte, aber Ollis Story war dann...
Jule war auch...
Ach, auch für Speedball?
Nee, glaube ich für Klassik oder so.
Aber das Speedball, also für alle, die das nicht kennen sollten, ist halt ein sehr, sehr schneller Modus. Also 5 Sekunden auf jeder Reihe, beziehungsweise auf jeder Stange. Und
maximal.
Genau, ich darf den Ball auch nicht klemmen, also nicht kontrolliert hinlegen und dann da irgendwie... 12 Sekunden warten, bevor ich dann meinen Jet abreiße. Das ist da einfach gar
nicht möglich. Der Ball darf praktisch nicht liegen. Also
genau. Und wenn er liegt, muss ich wieder freispielen, ähnlich wie bei der dem Fertigprotokoll auf der 5. Und das war auch, da habe ich aber schon mal erzählt, die Situation, da saß Olli irgendwie nach dem World Cup draußen und dann meinte ich so, Olli, wie lief denn bei dir der World Cup? Und er guckte mich so aus dem Augenwinkel an und alle anderen am Tisch waren so ein bisschen am Lachen. Ich wusste überhaupt nicht, wie es gelaufen ist. Und er fragte mich so ernsthaft, ich so, ich habe keine Ahnung, wie es gelaufen ist. Und er erzählt, dass er gegen den späteren Finalteilnehmer, also auf jeden Fall war, ich glaube sogar den zweiten von dem ganzen Speedball ran musste. Also erste Runde freilos, zweite Runde gegen den späteren Turnierzweiten und das war halt Single K.O., das heißt ein Spiel verlieren, raus. Und er hat erzählt, der hat da Dinge am Tisch gemacht, das macht hier keiner. Also er sagte, er hat immer Helikopter gespielt. Also den Ball reingepusht auf der 3, reingepusht in die Mitte und dann immer mit der mittleren Figur um den Ball rumgewandert, wie so ein Helikopter halt. Und dann aber aus der Bewegung in jede Ecke geschossen. So, und das.
Ja, gut zu wissen. Also es ist eine eigene Disziplin und ich werde auf jeden Fall trainieren.
Also was ich damit sagen möchte, ist es spannend und wenn man das nicht gewohnt ist, glaube ich, ist man da relativ chancenlos. Jetzt habe ich dir nochmal einen Tipp gegeben, welche Technik du auf jeden Fall können musst.
Helikopter.
Offensichtlich.
Push-Kick-Helikopter.
Der Push-Kick-Helikopter. Genau. Die gute alte Push-Kick-Helikopter-Stürmerbande. Wer kennt sie nicht?
Komm, ab an den Tisch jetzt.
Ja, genau, in diesem Sinne, ab an den Tisch. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Kikeriki.
Kikeriki.